Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Inzwischen konnte einmal tief durchgeatmet werden, nachdem gestern Nachmittag der Vertrag zur Bildung der ersten Ampelkoalition auf Bundesebene vorgestellt wurde. Es machen Namen die Runde und es wird auf die Details geschaut. Und das werden auch wir machen, unter anderem mit einem Blick auf den Bereich Bauen und Wohnen. Außerdem geht es unter anderem noch um die Sorgen und Nöte der Betreiber von Seilbahnen und Schleppliften, die sich in normalen Zeiten auf die anstehende Wintersaison freuen würden. Allein aufgrund der Corona-Pandemie haben wir keine normalen Zeiten. Und auch das eben in den Nachrichten erwähnte Audi-Urteil ist ein Thema dieser Sendung. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf den Koalitionsvertrag und beschäftigen uns mit Kapitel 7 des Vertrages, Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt. Wir wollen jetzt gezielt auf Europa eingehen, insbesondere natürlich die Wirtschaftsaspekte aufgreifen. Dazu gehören die Wirtschafts- und Währungsunion und die Fiskalpolitik. Genau darauf blickt unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern.
Als Udo Bullmann in Brüssel die europapolitischen Passagen des neuen Koalitionsvertrags erläuterte, da galt für den SPD-Europaabgeordneten die Devise »bloß keine falsche Bescheidenheit«. Schließlich gehörte er ja zu den Unterhändlern seiner Partei. Sein Urteil über das Vertragswerk:
Das Europakapitel ist fantastisch.
Und in der Tat öffnen die europapolitischen Vorhaben der Ampel einige Türen, die die Vorgängerregierungen fest verschlossen gehalten hatten. Und sie mildern die Sorgen, die in etlichen EU-Mitgliedstaaten bestehen, vor allem mit Blick auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt.
Wir haben so etwas wie eine dienende Führungsrolle,
sagte gestern Abend der Mann, der den Finanzministern in Rom, Paris, Madrid, Lissabon und Athen die tiefsten Sorgenfalten auf die Stirn gezeichnet hatte, ihr designierter Amtskollege Christian Lindner, der vor der Wahl als fiskalpolitischer Hardliner aufgetreten war. Das, was sich jetzt im Koalitionsvertrag findet, liest sich aber ganz anders. Die Problemstellung: Der Stabilitätspakt ist bis 2023 außer Kraft gesetzt. Damit die Mitgliedstaaten genügend Beinfreiheit haben, um ihre Wirtschaft durch kreditfinanzierte Anschubmaßnahmen aus der Corona-Krise zu führen. Ab 2023 soll er dann aber wieder gelten, der Pakt. Das Problem: Wird er 1:1 angewendet, würde er zum Beispiel ein Land wie Italien wegen des dann notwendigen drastischen Sparkurses in eine Rezession stürzen. In fast allen Euro-Ländern liegt die Gesamtverschuldung derzeit weit über den im Stabilitätspakt festgelegten 60%. Im Durchschnitt der Eurozone sind es 100. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat deshalb apodiktisch festgestellt, der Stabilitätspakt sei obsolet, die 60%-Marke müsse weg. Der Koalitionsvertrag signalisiert nun, wir lassen in der Sache mit uns reden. Drei Ziele für die europäische Fiskalpolitik werden dort definiert: Schuldentragfähigkeit sichern, Wachstum sicherstellen und für nachhaltige Investitionen sorgen. Das deckt sich mit den derzeit kursierenden Vorschlägen für eine Reform des Pakts. Die soll hochverschuldeten Euro-Ländern Luft beim Schuldenabbau verschaffen, sie soll aber auch die notwendigen gigantischen Investitionen ermöglichen, die notwendig sind, um die EU in eine klimaneutrale Zukunft zu führen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen Regeln solle sich an diesen Zielen orientieren, heißt es im Ampelvertrag. Christian Lindner will als Finanzminister jedenfalls nicht nur stur auf der Einhaltung des Verschuldungskriteriums beharren.
Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch eine Verantwortung dafür, dass dieser Währungsraum zusammenbleibt, dass es Investitionen auch in anderen Ländern gibt und dass insgesamt auch politische Stabilität herrscht.
Eine Tür öffnet der Vertrag auch bei EDIS, der Europäischen Einlagensicherung. Sie ist der letzte große Baustein, der noch zur Vollendung der Bankenunion fehlt. Deren Ziel: gleiche Sicherheit für Sparer und Investoren überall in der EU. Als Lehre aus der Bankenkrise vor reichlich 10 Jahren. Allein Deutschland steht seit 10 Jahren auf der Bremse. Jetzt bietet die Ampelkoalition den EU-Partnern einen Kompromiss an. Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold:
Das bedeutet, dass Deutschland heute sagen wird, wir sind für eine Einlagensicherung als Rückversicherungssystem, das die Interessen der deutschen kleineren Banken schützt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass jeder Euro eines Sparers in der Eurozone gleich gut geschützt ist.
Und auch eine Neuauflage eines kreditfinanzierten EU-Investitionsprogramms schließt der Koalitionsvertrag nicht kategorisch aus. Der Corona-Wiederaufbaufonds war als einmalige Solidarleistung vereinbart worden in einer Krisensituation. Sollte sich eine solche Krise wiederholen, so Angelika Beer von der FDP, die stellvertretende Präsidentin des Europaparlaments, dann müsse eben darüber geredet werden, wie man wieder gemeinsam reagiert.
Peter Capern und der Ampel-Koalitionsvertrag mit Blick auf die EU-Fiskalpolitik. Und nun blicken wir noch gezielt auf den Bereich Bauen und Wohnen. Ein Thema, das sehr viele Menschen in Deutschland beschäftigt, weil sie kaum noch die Miete stemmen können oder Pläne zum Bauen an hohen Grundstückspreisen scheitern. Was will die mögliche künftige Bundesregierung tun, damit nicht nur die Wohlhabenden unbeschwert bauen und wohnen können? Dieser Frage ist Sebastian Engelbrecht nachgegangen.
Für die Bauwirtschaft scheint der Koalitionsvertrag ein Lichtblick zu sein. 400.000 Wohnungen pro Jahr will die Ampelregierung bauen. Im vergangenen Jahr wurden gut 300.000 errichtet. Die Ziele der neuen Koalition könnten die Baukonjunktur beleben. Und überhaupt, meint Manja Schreiner, die Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg,
es ist gut, dass ein Bundesbauministerium vorgesehen ist. Das ist also ein ganz starkes Signal. Das finde ich auch sehr wichtig, dass es nicht mehr beim Bundesverkehrsministerium oder beim Innenministerium angesiedelt ist. Das wird der Bedeutung des Themas gerecht.
Die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 und die Absenkung der sogenannten Kappungsgrenze lässt Schreiner dagegen unkommentiert. Vermieter dürfen die Miete laut Koalitionsvertrag künftig in angespannten Märkten innerhalb von 3 Jahren höchstens um 11% erhöhen, nicht mehr wie bisher um 15%. Ausdrücklich begrüßt die Fachgemeinschaft Bau in Berlin und Brandenburg die ökologischen Ziele des Koalitionsvertrags.
Der ganze Bereich Kreislaufwirtschaft ist zu Recht adressiert. Wir sind da leider im Gebäudebereich noch lange nicht. Es ist uns immer noch nicht gelungen, dass wenn man ein Gebäude eben rückbaut, dass man die Baustoffe hinterher wirklich als vollwertiges Baumaterial wieder für den Neubau einsetzen kann, sondern sie werden leider zu Unrecht immer noch als Abfall qualifiziert.
Kritischer fällt das Urteil zu den Plänen der alten, zugleich neuen Koalition auf Landesebene in Berlin aus. Da wird der Koalitionsvertrag erst am Wochenende vorgestellt. Klar ist aber jetzt schon, dass der künftige Senat das Tempelhofer Feld, den ehemaligen Zentralflughafen der Stadt, nicht bebauen will, auch nicht an seinen Rändern. Stattdessen sollen bis 2030 200.000 Wohnungen neu gebaut werden, verteilt über die Stadt, wo eben Platz ist. Insgesamt aber bleibt die Lage angespannt. Baustahl, Holz und Dämmstoffe sind teuer geworden. Materialengpässe machen den Baufortschritt oft langsamer. Und die Verwaltungsbeamten im Homeoffice brauchen für Baugenehmigungen noch länger als sonst ohnehin.
Bauen und Wohnen in Deutschland, ein Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Um all die Vorhaben und Pläne der Ampelkoalition finanzieren zu können, ist es wichtig, dass die Wirtschaft floriert und viele Menschen Arbeit haben, damit eben Einnahmen erzielt werden, also Steuern fließen und der Etat prall gefüllt bleibt. Zum Wirtschaftswachstum generell und zu einer der tragenden Säulen des Wirtschaftswachstums, zum Konsum, gab es heute neue Daten. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
Vor allem der private Konsum war der Treiber des Wachstums von 1,7% im dritten Quartal dieses Jahres. Mit einer Steigerung von über 6% sind Konsumenten nach den Corona-Einschränkungen regelrecht in Kaufrausch geraten. Der Staatskonsum, Investitionen von Unternehmen in Ausrüstungen wie Maschinen und Fahrzeuge gingen dagegen ebenso zurück wie Bauinvestitionen oder die Exporte. Die detaillierten Zahlen zur Wirtschaftsleistung bleiben leicht hinter der Schnellschätzung der Statistiker von Ende Oktober zurück. Und naturgemäß stellen sie einen Blick in die Vergangenheit dar. Aktuelle Analysen der Konsumforscher der GfK in Nürnberg signalisieren mittlerweile einen Dämpfer in der Verbraucherlaune. Für den Weihnachtsmonat Dezember rechnen die Marktforscher mit einem weiteren Rückgang des Konsumklimas auf den schwächsten Wert seit einem halben Jahr.
Wir haben es mit einer teuflischen Kombination aus Inflationssorgen und Corona-Ängsten zu tun,
sagt Volkswirt Andreas Scheuerle von der DekaBank.
Die Menschen ziehen sich aktuell wieder wegen der explodierenden Infektionen in ihre sicheren eigenen vier Wände zurück und verzichten letztlich deswegen auf Dienstleistungskonsum. Waren können sie zwar immer noch online kaufen, doch auch hier gibt's hemmende Faktoren. Einerseits die Unsicherheit durch die Pandemie und natürlich die Inflation. Die Konsumenten fürchten zunehmend reale Einkommenseinbußen und halten sich deswegen zurück.
Steigende Infektionszahlen und die Furcht vor möglichen Ansteckungen werden nach Ansicht von Experten wie Scheuerle vor allem die Dienstleistungsbranche treffen, also körpernahe Dienstleister, den Handel oder auch die Gastronomie. Aufgrund solcher Tendenzen ist auch der IFO-Geschäftsklimaindex zum 5. Mal in Folge in den Keller gegangen. IFO-Präsident Clemens Fuest.
Es sind zwei Dinge. Einmal die Lieferketten, die nach wie vor Probleme machen, vor allem in der Industrie. Jetzt sehen wir allerdings auch im Handel, dass viele Unternehmen die Produkte nicht bekommen, die sie gerne verkaufen wollen. 80% der Firmen sagen, sie haben Lieferprobleme. Dazu kommt jetzt die Corona-Welle, die ja immer schlimmer wird. Wir sehen in den Daten sehr deutlich, dass die Bereiche, die besonders von der Pandemie betroffen sind, also Gastronomie, Reise, dass die für die nächsten Monate eine Verschlechterung der Geschäfte erwarten. Und diese Kombination drückt den Index nach unten.
Immerhin berichten Industrieunternehmen von einer allmählichen Verbesserung der Lage in den Lieferketten. Hier könnte die engste Stelle des Flaschenhalses also bereits passiert sein. Dennoch erwartet Andreas Scheuerle noch einigen Gegenwind für die Konjunktur in den kommenden Wintermonaten.
Es wird ein schwieriges viertes Quartal und vermutlich auch noch ein schwieriges erstes Quartal. Und wir haben tatsächlich unsere Prognose auch entsprechend heruntergenommen für das Winterhalbjahr.
Nach der Prognose der sogenannten Wirtschaftsweisen im Ökonomischen Sachverständigenrat wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr trotz eines schwachen Jahresausklanges um insgesamt 2,7% wachsen. Für das kommende Jahr rechnen die Ökonominnen und Ökonomen sogar mit einer weiteren Erholung und einem Wachstum von 4,6%.
Das Wirtschaftswachstum und die Konsumstimmung in Deutschland zusammengefasst von Mischa Erhardt. Um Stimmung und auch hier eher um überwiegend schlechte Stimmung geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Und auch hier wird das Stichwort Corona fallen. Heute hatte der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte zum Saisonauftakt der Deutschen Seilbahnen zur Jahrespressekonferenz eingeladen. Und zu diesem Saisonauftakt gibt es natürlich viele Fragezeichen. So sollte ein Konzept für ein sicheres Skivergnügen vorgestellt werden. Die Frage allerdings ist, gibt es überhaupt ein Skivergnügen und wenn ja, wie lange? Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone berichtet.
Noch liegt wenig Schnee auf Bayerns Bergen, aber das wird sich ändern in den kommenden kalten Tagen und wenn kein Naturschnee fällt, dann helfen sie eben nach mit Schneekanonen. Zum Beispiel Peter Lorenz, Geschäftsführer mehrerer bayerischer Skigebiete an Schliersee, Tegernsee und Beilengries, hier im Münchner Presseclub.
Es wird jetzt die kommende Woche kalt, es wird überall in Schnee gemacht. Und man wird sicher, wenn es jetzt normaler Winter wäre, dann das nächste Wochenende schon das eine oder andere Gebiet aufsperren können. Aber ob das dann so weit kommt mit diesen Regelungen, weiß man nicht.
Die Skigebiete und SeilbahnbetreiberInnen plagt die Unsicherheit. Vor allem in Bayern, denn hier gilt erst einmal bis Mitte Dezember 2G+. Das heißt, Liftfahren dürfen nur Geimpfte oder Genesene und nur, wenn sie einen aktuellen Corona-Test vorzeigen können. Das Plus sei zu viel, findet Matthias Stauch, Präsident des Deutschen Seilbahnverbandes.
Jetzt haben wir uns vorbereitet auf die kommende Wintersaison unter 2G-Bedingungen. Ich möchte es nur noch mal ganz klar betonen. 2G, da sind wir drauf eingestellt. Es ist, halten wir auch für ganz wichtig. Wir haben nur das Impfen und wir waren eben der Meinung, wir könnten da auch noch einen guten Beitrag leisten, indem wir nämlich Leute motivieren. Das haben uns auch viele Gäste bestätigt, die gesagt haben, Mai, wenn wir Skifahren dürfen, dann kommen wir halt doch noch zum Impfen und lassen uns impfen. Und jetzt kam der Schlag in die Magengrube.
Matthias Stauch ist überzeugt, ob geimpft, ob ungeimpft, mit der Testpflicht kommen nur wenige zu ihnen an die Lifte.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Teststation 2000 Leute in der Stunde bewältigen kann. Das wird nicht funktionieren. Das hieße, jeder müsste sich dann, angenommen, er hat vor, am Samstag zum Skifahren zu gehen, am besten am Freitag einen 24-Stunden gültigen Test besorgen, wo auch immer. Und dann mit einem Test vor Ort kommen. Aber die Frage ist halt, wie viel werden sowas auf sich nehmen? Wie werden das machen? Wir haben viele Enttäuschte dann.
Matthias Stauch weiß, wovon er spricht. Der Chef der Bayerischen Zugspitzbahnen hat als einziger in Bayern auf dem besonders hochgelegenen Gletscher schon seit einigen Tagen Skibetrieb. Bis jetzt mit 2G. Die Regelverschärfung habe nun sein Skigebiet mit Wucht getroffen.
Gestern, also in Garmisch-Partenkirchen, waren an allen zertifizierten Stellen Schlangen. Gäste wurden zum Teil abgewiesen, Wartezeiten waren bis zu einer Stunde und das zeigt eben, dass es organisatorisch so gut wie nicht umsetzbar ist, solche Tests dann auch vor Ort anzubieten.
Viele SkifahrerInnen würden sich den Stress nicht antun und einfach ein paar Kilometer weiter nach Österreich fahren. Das Nachbarland will trotz seines Lockdowns zumindest die Skigebiete für Tagestouristen aufmachen mit 2G.
In Österreich wird sich dann alles sammeln am Ende des Tages und das kann wohl nicht gut sein.
In Bayerns Skigebieten gilt vorerst nur getestete und maximal 25% Auslastung. Viele wissen noch nicht, ob sich das lohnt und ob sie überhaupt aufmachen. Beim Seilbahnverband ist die Stimmung besonders gedrückt. Die vergangene Wintersaison fiel in Bayern komplett aus. Und das bei außergewöhnlichen Schneeverhältnissen von Watzmann bis Nebelhorn. Der Ausfall für die Bahnen habe bei 80 Millionen Euro gelegen. Daher auch die Mahnung an die Politik.
Ein weiterer Ausfall mit einem Lockdown durch die Hintertür, wo es dann möglicherweise nicht mehr Entschädigungen gibt oder eben nicht so, dass man letztendlich auch davon weiter existieren kann, ist der absolute Katastrophenfall für uns.
Verbandspräsident Matthias Stauch im Beitrag von Tobias Krone über die Lage der Betreiber von Seilbahnen und Schleppliften. Und hier gibt es, wie gehört, viele Sorgenfalten. Damit die großen Internetkonzerne aus den USA nicht noch mehr Macht in Europa bekommen, als sie jetzt schon haben, soll ihr Einfluss verringert werden. Das ist das Ziel der EU-Kommission. Und auf dem Weg zu diesem Ziel wurde heute ein weiterer wichtiger Schritt getan vom EU-Wettbewerbsfähigkeitsrat. Zwei Gesetze, eins über digitale Märkte, eins über digitale Dienste, wurden auf den Weg gebracht. Mehr dazu von unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline Born.
Ein Meilenstein, ein Paradigmenwechsel, ja fast schon ein historischer Tag. Die zuständigen Minister sparen nicht an Pathos, wenn sie über die beiden neuen Digitalgesetze in der EU sprechen, die auch weltweit Standards setzen sollen. Der Rat für Wettbewerbspolitik hat heute seine Verhandlungsposition für den anstehenden Trilog mit Parlament und Kommission festgelegt. Beim Digitale-Märkte-Gesetz haben sich die Länder weitgehend der Position der EU-Kommission angeschlossen. Der slowenische Minister für digitale Transformation, Mark Boris Andrijanic, verspricht sich von den neuen Regeln für Internetgiganten einen besseren Schutz der Verbraucher und offenere und wettbewerbsfähigere digitale Märkte.
We will also be able to establish digital markets that are more open and fairer.
Das geplante Gesetz legt großen Online-Plattformen bestimmte Fair- und Gebote auf und droht bei Nichtbefolgung mit Strafen in Milliardenhöhe. Knirschen könnte es bei den Verhandlungen mit dem Parlament. Das will den Kreis der betroffenen Unternehmen zwar enger ziehen, aber dafür die Regeln strenger fassen. Beim Digitale-Dienste-Gesetz haben sich die Abgeordneten noch nicht geeinigt. Es soll den Verkauf gefälschter Produkte regeln oder den Umgang mit illegaler Hassrede. Die amtierende Bundesregierung hat den Beschlüssen zwar zugestimmt, aber eine Zusatzerklärung abgegeben. Staatssekretärin Claudia Dörr-Voss aus dem Wirtschaftsministerium befürchtet, dass der Kinder- und Jugendmedienschutz abgeschwächt werden könne. Auch Luxemburgs Wirtschaftsminister Franz Fayot plädiert dafür, schädliche Inhalte stärker zu sanktionieren.
There are many harmful practices, hate speech, fake news, conspiration theories, which I would like to see much more restrained and better sanctioned.
Fayot nennt als Beispiele Hate Speech, Fake News oder Verschwörungserzählungen. Die Betroffenenberatung HateAid kritisiert, dass der Gesetzentwurf Opfer von digitaler Gewalt im Stich lasse, indem er ihnen die Möglichkeit eines einfachen Zugangs zur Justiz verwehrt. Die EU arbeitet bereits an weiteren digitalen Regulierungen. Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova hat heute eine Verordnung vorgeschlagen, die das digitale Dienstegesetz ergänzen soll. Mehr Transparenz bei politischer Werbung im Netz, also Informationen darüber, wer eine politische Anzeige geschaltet hat und warum sie einem Nutzer angezeigt wird. Denn 4 von 10 Europäern wissen laut einer Eurobarometer-Umfrage bei bestimmten Online-Inhalten nicht, ob es sich dabei um politische Werbung handelt oder nicht.
Die EU-Staaten legen ihre Position bei zwei wichtigen Digitalgesetzen fest, Caroline Born berichtete. Der Dieselskandal stand heute beim BGH, beim Bundesgerichtshof, auf dem Arbeitszettel zum Abarbeiten. Auf der Anklagebank saß der Autobauer Audi und er wurde in diesem Fall verurteilt, wie wir in den Nachrichten vor dieser Sendung ja bereits gehört hatten. Worum es ging, wichtig bei den vielen Dieselgerichtsverfahren, die derzeit bundesweit stattfinden und ja, wie das Urteil begründet wurde, einsleitend dazu von Michael Watzke.
Zum ersten Mal muss Audi im Dieselskandal Schadenersatz zahlen. 4 Kläger, die allesamt einen Audi-Diesel mit manipuliertem VW-Motor gekauft hatten, dürfen demnächst mit einer Überweisung aus Ingolstadt rechnen. Denn der Bundesgerichtshof bestätigte vor 2 Stunden ein Urteil des Oberlandesgerichts München, gegen das Audi in Revision gegangen war. Die Münchner Richter waren der Meinung, dass Audi die Motoren des Volkswagen-Mutterkonzerns in, Zitat, Kenntnis und Bewusstsein ihrer Unzulässigkeit verwendete – So sieht es in letzter Instanz nun auch der Bundesgerichtshof. Im Klartext, die bayerische VW-Tochter wusste, was sie tat, als sie Schummeldiesel verkaufte und kann sich nicht länger hinter ihrer Wolfsburger Mutter verstecken. Audi reagierte prompt. Die Entscheidung sei falsch. Man habe den Motor nicht gebaut und keine sittenwidrige Täuschungshandlung begangen, schreibt die Audi AG in einer Pressemitteilung. Zudem sei die Entscheidung des BGH nicht ohne weiteres auf weitere noch anhängige Verfahren übertragbar. Audi werde in jedem Einzelfall Berufungsgerichte prüfen lassen, ob die Behauptungen der Kläger den Anforderungen des heutigen BGH-Urteils genügten. Doch die geharnischte Reaktion aus Ingolstadt kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Audi eine empfindliche Niederlage erlitten hat. Die BGH-Entscheidung könnte Präzedenzwirkung entfalten und als Blaupause für hunderte, wenn nicht gar tausende weitere Schadenersatzprozesse dienen. Zwar wiegelt Audi die Bedeutung des Urteils ab, Zitat, es wird kaum Anlass für neue Klagen geben. Grund dafür sind die hohen Annahmequoten für die Vergleiche im Musterfeststellungsverfahren und die Verjährung von Ansprüchen, die dort nicht angemeldet wurden. Die erwähnte Sammelklage gegen den Volkswagen-Konzern hatte rund 250.000 Klägern Schadenersatz zwischen 1.300 und 6.200 Euro zugesprochen. Doch seit heute gilt als erwiesen, mindestens ein Verantwortlicher von Audi wusste, dass die vom Mutterkonzern bezogenen Motoren eine unzulässige Abschalteinrichtung enthielten und die Abgasemissionen dadurch manipulierten. Audi sei somit selbst beteiligt gewesen und hafte. Genau das hatte Deutschlands oberstes Zivilgericht bisher als nicht ausreichend belegt und erwiesen bezeichnet. Jetzt die Kurswende, die für Audi kostspielig werden könnte. Sollte nun auch noch Ex-Audi-Chef Rupert Stadler vor dem Oberlandesgericht München verurteilt werden, wäre das Image der Ingolstädter arg ramponiert. Schon jetzt sagen viele Autoexperten und sogar mancher Volkswagen-Insider, dass Audi im Dieselskandal nicht Mitläufer, sondern Antreiber innerhalb des VW-Konzerns gewesen sei. Denn ein Großteil der manipulierten Dieselmotoren kam nicht aus Wolfsburg, sondern aus der Entwicklungsabteilung von Audi.
Der Autobauer Audi unterliegt dem Dieselskandal vor dem Bundesgerichtshof, Michael Watzke berichtete. Und damit kommen wir zum Börsengeschehen, für uns beobachtet von Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, Audi ist eine VW-Tochter, VW ist an der Börse notiert. Sehen wir Reaktionen?
Nein, sehen wir nicht. Das war ja auch nur ein Revisionsverfahren. Der Drops, der war für Anleger längst gelutscht. Es gab ja auch schon ein Urteil, das halt jetzt bestätigt wurde. Und dazu kommt, die Klagen und die möglichen Schadensersatzzahlungen sind im Aktienkurs längst eingepreist. Also was das angeht, da hat der Konzern den Skandal tatsächlich hinter sich, die Aktie aktuell auch leicht im Plus. Mhm.
Üblicherweise sind zu dieser Zeit bereits die Anleger an der Wall Street höchst aktiv und bringen Schwung in den Markt. Wegen Thanksgiving wird aber in den USA nicht gehandelt. Macht sich das Fehlen bemerkbar?
Ja, die Umsätze sind eher mau, aber die Luft ist hier auch schon seit einigen Tagen generell raus. Gibt ja einfach auch zu viele Unwägbarkeiten. Corona, dann die Lieferprobleme, die Inflation, das sind hier die bestimmenden Themen. Keines davon ist positiv. Der DAX, der kämpft die ganze Zeit mit der Marke von 16.000 Punkten. Ab und zu gibt es dann einen Ausbruchsversuch nach oben. Man will ja auch die Jahresendrallye unbedingt noch sehen. Für viele Investoren ist die aber auch schon aufs kommende Jahr vertagt. Aktuell wieder das gleiche Spiel. Der DAX jetzt bei 15.914 Punkten, ein minimales Plus von 0,2%.
Gab es denn mehr Bewegungen auf dem Devisenmarkt oder beim Handel mit Staatsanleihen oder Gold?
Also Gold auch sehr wenig. Das Minus im Nachmittagshandel hier bei 0,01%. Der aktuelle Kurs bei 1.788 Dollar. Auch die Umlaufrendite unverändert. Minus 0,36%. Der Euro, der ist im Moment ein Trauerspiel. Zwischendurch ist er sogar unter die Marke von einem Dollar 12 gerutscht. Hat sich aber jetzt inzwischen stabilisiert. Und der Referenzkurs der EZB auch über einem Dollar 12 bei 1,1223 festgesetzt.
Die Anleger an der Börse konnten ja gestern schon auf den Ampel-Koalitionsvertrag reagieren, wenn auch ohne genaue Analyse. Dafür war die Zeit zu knapp. Wir haben ja vorhin schon auf die Wohnungswirtschaft geschaut. Was sagt der Blick auf entsprechende Aktien?
Naja, der täuscht ein bisschen. Bauministerium findet die Branche natürlich gut. Auch Anleger haben da nichts gegen einzuwenden. Der Kurs des Wohnungskonzerns Vonovia aber zum Beispiel gut 1% im Minus. Da kann die Ampel jetzt nichts dafür. Das liegt auch an der aktuell laufenden Kapitalerhöhung. Die Mietpreisbremse, die war vorher schon Thema. Das begeistert natürlich niemanden, war aber auch zu erwarten. Schreckt also hier eher nicht.
Und erste sichtbare Reaktionen gab es gestern bereits im Energiebereich. Hat sich das heute fortgesetzt?
Ja, durchaus. Der Index der Energieversorger rund 2% im Plus, europaweit übrigens. Wir haben ja diese Woche die Pläne auch von RWE und E.ON zu hören bekommen. Beide wollen schneller, grüner werden und damit dürften sie auch auf das richtige Pferd gesetzt haben. Das wird auch heute wieder belohnt, RWE und E.ON, eindrucksvoll mit einem Kursplus von gut 6%.
Und die EMA hat heute grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer für Kinder ab 5 Jahren gegeben. Wie wird das diskutiert?
Ja, da ist man natürlich sehr interessiert dran an der Börse, dass das hier auch mit dem Impfen vorangeht. Insofern findet man das gut. Den Herstellern tut das natürlich auch gut, wenn es eben mehr Kunden, wenn man so will, für den Impfstoff gibt. BioNTech zum Beispiel heute mit einem Kursplus von knapp 1%.
Samir Ibrahim über das Börsengeschehen, um Medien und Feminismus geht es gleich in der Sendung Kultur heute. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.